Wir sind verschieden. Unsere Lebensläufe sind unterschiedlich. Und trotzdem sind unsere Lebensläufe heute hier zusammengekommen, haben sich getroffen. Viele von uns nicht nur heute, sondern an vielen möglichen Sonntagen und anderen Begegnungszeitpunkten in diesem Jahr. In der Bibel werden uns auch jede Menge sehr, sehr unterschiedliche Lebensläufe vorgestellt von sehr, sehr verschiedenen Menschen. Da könnte man sagen, okay, das liegt auch ein bisschen daran, weil das über mehrere tausend Jahre handelt. Und natürlich, die Menschen sich vielleicht nicht so stark wie heute, aber trotzdem auch unterschiedlich entwickelt haben, mit unterschiedlichen Situationen umgehen mussten in ihrem Glauben an Gott. Die Bibel beschreibt Lebensgeschichten von ganz, ganz besonderen, aber auch von ganz, ganz normalen Menschen. So wie du und ich, obwohl wir natürlich auch besonders sind. Mit ihren Wünschen, Nöten und Problemen. Und vieles von dem, was wir in der Bibel lesen, könnte auch heute so passiert sein. Einer dieser Lebensgeschichten handelt von einem Mann mit dem Namen Hiskia. Hiskia. Hiskia war König. Ich guck mal. Also, vielleicht hat er so ausgesehen, vielleicht auch ein bisschen ähnlich. Es gab jetzt keine wirklichen Fotos von ihm. Das liegt auch ein bisschen daran, weil er 700 vor Christus gelebt hat. Er war König in Juda. Und viele Könige vor ihm oder von vielen Königen vor ihm heißt es, dass sie nicht wirklich das getan haben, was Gott gefallen hat. Aber dieser Hiskia war anders. Von ihm heißt es, er tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Er vertraute dem Herrn. Er hing an dem Herrn und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote. Und das Ergebnis dieses vorbildlichen Handelns, dieser guten Beziehung zu Gott, der Herr war mit ihm. Ein sehr schönes Zeugnis. Und ich wünschte, das würde auch am Ende über meinem Leben stehen. Und vielleicht geht es dir ja auch so. Dabei waren die Verhältnisse bei seinem Amtsantritt alles andere als rosig. Als er im Jahr 716, gerade mal mit 25 Jahren, König von Juda wurde, war das Nordreich Israel schon von den Assyrern eingesammelt worden, besetzt, in die Gefangenschaft abtransportiert. Der größte Teil der Bevölkerung war nicht mehr da im Nordreich. Das Südreich, Juda, da wo unser König Hiskia König war, war zumindest auch schon mal tributpflichtig. Die mussten also auch schon an diesen König von Assyrien Steuern zahlen, obwohl sie noch nicht besetzt waren. Aber jederzeit konnte auch diesem Südreich das gleiche Schicksal widerfahren wie dem Nordreich. Das geistliche Leben war auch am Boden. Sein Vater, König Ahas, hatte nicht getan, was dem Herrn gefiel, welche Überraschung, sondern er führte heidnischen Götzendienst sogar in Juda ein. Bei einem Aufenthalt in Damaskus, das ist uns heute auch noch bekannt, Syrien, bewunderte er den heidnischen Altar und sandte dessen Abbild, hat irgendwie wahrscheinlich so eine kleine Skizze gemacht, und hat das seinem Priester Uriah nach Jerusalem gesandt und der hat ganz schnell eine Statue da nachbauen lassen. Dieser Altar wurde dann sogar in den Tempel gebracht. Götzendienst in Perfektion. Außerdem ließ er dem König von Assyrien zuliebe Kultgegenstände aus dem Tempel entfernen und jetzt kommt so eine spannende Geschichte und eine Sonnenuhr im Tempel errichten. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Also, ja, also naja, vor, also natürlich nicht drin, ne? Drin ist ganz wenig Sonne, also dieses Wort, was da steht, kann sowohl Treppe als auch Sonnenuhr bedeuten. Und da streiten sich heute, ne, immer noch Leute, wie das sei. Aber das ist eine andere Geschichte. Die müsst ihr mal nachlesen. Also voll spannend. Das Interessante mit dieser, ich denke mal Sonnenuhr. Das Interessante ist aber an dieser Geschichte, dass der Schatten von dieser Sonnenuhr rückwärts lief. Gott hat diesen Schatten von der Sonnenuhr rückwärts laufen lassen. Also kann eigentlich nicht sein, ne? Sonne bewegt sich in die eine Richtung und der Schatten geht immer in die entsprechende Richtung. Aber in dem Fall war es andersrum. Also Gott hat durch dieses Wunder gezeigt, dieses Ding ist nicht in seinem Sinn, also vor dem Tempel, ne? Für die äußeren Bedingungen dagegen, die wir in unserem Leben vorfinden, für unseren Charakter und Veranlagung, die wir mit unserer Geburt mitbekommen haben, sind wir zwar nicht verantwortlich, aber dafür, wie wir darauf reagieren, wie wir damit umgehen, wie wir anderen Menschen begegnen und natürlich auch, wie wir uns zu Gott stellen. Hiskia hat also keine fromme Umgebung vorgefunden. Und die Frage an ihn ist, wie ist er damit umgegangen? Wie ist er mit dieser religiösen Situation in seinem Land umgegangen? Kurz vor dem Einmarsch der Assyrer auch in dieses Südreich. Und ich möchte uns das gern in vier Punkten aufzeigen, die Reaktion von Hiskia. Am Anfang eine Reform oder das große Reine machen. Dann geht es um Vertrauen. Die Antwort Gottes darauf und am Ende folgt sogar noch eine Prüfung für ihn. Und wenn ich euch so anschaue und jetzt sinkt das wieder ab. Jetzt sinkt das auf Angelika-Maße wieder ab. Wenn ich euch so anschaue und ihr so hochrechnet, wenn der jetzt mit vier Punkten kommt, und dann haben wir noch eine Gemeinde, das wird. Deswegen, Entwarnung. Ich würde gern heute zwei Punkte betrachten und nächsten Sonntag die anderen beiden. Aber dann müsst ihr, aber nur wenn ihr nächsten Sonntag auch kommt. Ist das Deal? Ein was? Nichts versprechen. Nein, nicht festlegen. Ganz unverbindlich. Ne? Ja, wie es kommt, genau. Aber es könnte ja sein, dass das, na, mal sehen. Wie es weitergeht. Ein erster Gedanke, eine erste Reaktion von dem Hiskia, eine Reform, ein großes Reine machen. Nach seinem Amtsantritt, und wir erinnern uns, er war 25 Jahre jung, begann er sofort damit, die Missstände, aus seiner Sicht Missstände in seinem Südreich, insbesondere den Götzendienst, gründlich zu beseitigen. Und das geistliche Leben auf eine solide, Gott wohlgefällige Basis zu stellen. Mit der Ermutigung des Propheten Jesaja leitet er eine Reform, eine religiöse Reform ein, die interessanterweise in drei Stufen abläuft. Als erstes musste die Priesterschaft, das kirchliche Establishment dafür gewonnen werden. Auf dem freien Platz östlich des Tempels hielt Hiskia eine eindringliche Rede, schilderte ihnen die Sünden der Vorfahren, die Gebote Gottes so wenig beachtet hatten. Dann äußerte er seine feste Überzeugung, dass all das Unglück, auch die bevorstehende Einnahme von den Assyrern, irgendwie doch mit dieser Gottlosigkeit zusammenhängen könnte. Die Frage an uns, wo ist so ein Herrscher oder heute sagen wir Politiker, der die Weisheit hat, sich solche geistlichen Wahrheiten vor Augen zu führen, dass der Zustand im Land eines Volkes irgendwie auch mit seiner geistlichen Ausrichtung zusammenhängen könnte. Und den Mut, seine Politik vielleicht doch auch daran auszurichten und nicht nur auf die nächste Wahl zu schauen und zu gucken, was könnte denn einigermaßen gut ankommen. Als nächstes versuchte Hiskia die Frömmigkeit im Volk zu fördern. Dazu wurden die religiösen Feste wieder eingeführt, die völlig in Vergessenheit geraten waren. Und als erstes gleich das Passafest, das höchste, das wichtigste jüdische Fest, das auch lange Zeit nicht mehr gefeiert wurde. Er sandte Boten in alle Teile des Landes, sogar zu den Stämmen des Nordreiches. Und das war jetzt nicht mehr so die große Freundschaft, weil eben auch das Nordreich, ne, also die meisten waren weg Das war jetzt nicht so ein automatischer Gedanke, aber das war ihm auch wichtig, sie zu diesem Fest, zu diesem ersten Passafest einzuladen. Dort erntete er aber, wie können wir es anders vorstellen, nur meistens Spott. So weit waren sie schon vom biblischen Glauben an den lebendigen Gott abgerückt. Wie ist das bei uns heute? Kirchliche Feiertage werden nach meiner Beobachtung im Großen und Ganzen als Ausschlafstage benutzt. Buß- und Bettag ist in den meisten Bundesländern abgeschafft. Und an der Sonntagsruhe wird auch seit vielen Jahren kräftig gerüttelt. Die EU-Verfassung wurde trotz heftiger Gegenwehr ohne jeglichen Gottesbezug verabschiedet. Die Situation heute. Wieder zurück. Als drittes, stärkste Aktion von Hiskia. Hiskia nahm den schwierigsten und sensibelsten Teil seiner Reform in Angriff. Die Bekämpfung des Götzendienstes und die Zerstörung aller fremden Götzenaltäre und Götzenbilder. Man sollte kaum glauben, was sich da an Götzenbildern im Laufe der Jahre angesammelt hat. Das Schrecklichste war, dass sogar die bronzene Schlange angebetet wurde, die Mose damals auf Anweisung Gottes in der Wüste gemacht hatte. Also ein Instrument, ein Mittel zum Zweck wurde zum Gott erhoben. Statt sie als Sinnbild für Gottes Eingreifen anzusehen, hat man diese selbst für Gott zum Gott erklärt und ihr den Namen Nehustan gegeben und ihr Opfer dargebracht. Was sind unsere Irrwege von Religiosität heute? Spielt der christliche Glaube im Pott der großen Spiritualität überhaupt noch eine Rolle? Oder ist es so ein Randgeschehen, eines von mehreren Möglichkeiten? Sind vielleicht solche etwas spektakuläreren Sachen wie das Turiner Leichentuch von Jesus immer noch interessanter als die Fastenzeit, in der wir uns eigentlich befinden? Auch diese Schlange wurde zerstört und gründlich zermahlen, sodass niemand mehr auch nur mit den Resten wieder neuen Götzendienst anfangen hätte können. Anscheinend schickte er Gruppen treuer Israeliten durch das Land, um überall das zu vollziehen, was er in Jerusalem begonnen hatte. Die Götzenbilder wurden umgestoßen, verbrannt, die heidnischen Kultstätten zerstört. Teilweise geschah das natürlich unter dem Zähneknirschen der Leute. Die waren nicht nur begeistert davon. Man hatte sich dran gewöhnt, an den kleinen Hausgötzen. Man hat sich damit abgefunden, eingerichtet, morgens erstmal zu dem, ne, den Götzen da anzubeten. Bei einer anderen Reihenfolge als dieser, erst die Priester, dann das Volk und als drittes die Götzen, wäre es wahrscheinlich auch gar nicht unmöglich für Hiskia gewesen, diese große Reform anzupacken und umzusetzen. Nachdem aber die Priesterschaft, das jüdische Establishment, die Theologen gewonnen waren und die Feiertage wieder eingerichtet, ihren würdigen Platz bekommen hatten im Leben der Menschen, konnte auch dieser heikle Punkt umgesetzt werden. Wie ist das bei uns heute in unserem Herzenstempel? Vielleicht haben sich da auch die ein oder anderen Götzen angesammelt. Was steht in deinem Herzen noch so rum? Fromme Götzen, religiöse Götzen gibt es auch. Ein falscher Christus, eine Maria, die sogenannte Gottesmutter, Schutzheilige. Und die drei größten Götzen unserer Zeit, oder nicht nur unserer Zeit, eigentlich schon irgendwie immer: Macht, Geld und Sexualität sind Überschriften, sind große Begriffe, in denen vielleicht doch auch kleine, runtergebrochen kleine Dinge stecken, die auch für uns vielleicht hier oder da zum Stolperstein werden könnten. Ich erinnere mich noch, in einer anderen Gemeinde war ein älteres Ehepaar, ich habe es wahrscheinlich schon mal erzählt, also wenn es alle kennen, dann breche ich es ab, ne? Dann sagt Bescheid. Ein älteres Ehepaar, sie waren die Säulen der Gemeinde. Alle haben von ihrem Einsatz in der Gemeinde und darüber hinaus erzählt. Und ich erinnere mich noch, ich habe sie besucht und ich sehe, sie haben sich aus der Apotheke so einen Mondkalender mitgenommen. Also so ein Kalender, aber ne, da stand Mondkalender drauf. Ne? So, die Apotheken geben da schon mal so gern einen Kalender raus. Ne? So kann man sich schön mitnehmen. Und die hatten diesen Kalender mitgenommen und haben geguckt, was da drin steht, und haben erst begonnen, haben so ein kleines Gärtchen hinter der Wohnung gehabt, haben erst angefangen, im Garten alles auszurichten nach den Mondzyklen. Und dann fingen sie auch irgendwann an, auch die Lebens- und Essgewohnheiten danach auszurichten, was da so empfohlen wurde, bis hin zu auch anderen Lebensgewohnheiten nach dem Mond auszurichten. Und ich dachte mir so, wie schnell doch irgendwelche Vorschläge zu Vorschriften werden und wir unser Leben nach etwas ausrichten, was vielleicht doch nicht immer so richtig und in Gottes Sinn ist. Viele haben ihren Glauben an einen lebendigen Gott wegen falscher Götter, Götzen regelrecht geopfert. Aber Gott möchte nicht, dass wir unser Leben mit anderen Dingen, Götzen teilen. Und wenn wir das tun, dann hat das Folgen. Noch ein Beispiel aus der heutigen Zeit ist die Selbstdarstellung von uns Menschen, dass wir uns gern präsentieren. Wisst ihr, was ein Jockey ist? Luisa nickt, was ist ein Jockey? In der heutigen Zeit, ne? Also so aktuell wie möglich. Was?
Bisschen lauter?
Ein Reiter, ja, das denkt man so. Ja, ist doch nicht falsch, ne? Genau, also das ist so abgespeichert, ein Reiter. Aber es gibt, dieser Begriff ist neu gefüllt in den sozialen Medien. Und zwar ist das so, also ne, zu dem Thema Selbstdarstellung, sich selber präsentieren in den sozialen Medien. Das funktioniert so: Du bist zu Hause, es klingelt, kommt jemand vorbei und du gibst ihm dein Handy. Und wisst ihr, was er mit dem Handy macht? Der joggt damit, also Jockey, der joggt damit. Der sammelt mehrere Handys ein von Leuten, joggt damit, ne, läuft richtig viel und richtig schnell. Und du hast auf deinem Handy ja eine Sport-App und das Ergebnis von der Runde kannst du dann posten. Genau, und alle Menschen denken, boah, der Steffen ist aber sportlich, ne, was der jeden Tag läuft, Hammer. Also, ne, falls ihr Interesse habt, wir können hinterher vielleicht nach der Gemeindeversammlung, ne, über so einen Jockey-Dienst reden. Die Selbstdarstellung kann auch für uns Menschen so ein Götze werden, wie ich mich gern präsentiere, wie ich gern dargestellt werden möchte. Sind wir bereit zu so einem Großreinemachen, wie Hiskia das bei seinem Volk umgesetzt hat? Oder hängen wir doch vielleicht hier oder da doch an irgendwelchen Dingen, Beziehungen, Vorstellungen, die vielleicht doch kollidieren mit dem lebendigen Gott? Wollen wir diesem lebendigen Gott ganz dienen und ihm unser ganzes Vertrauen schenken? Hiskia hat das getan. Und damit sind wir bei dem Vertrauen. In der Beschreibung des Hiskia in 2. Könige 18, das ist ein Paralleltext zu dem, also diese Texte, die sind an drei Stellen in der Bibel, diese Geschichte über Hiskia. Und 2. Chronik und Jesaja 6 und 37 und dann habe ich hier ausgewählt aus 2. Könige, in dem Fall aus dem 18. Kapitel. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, dass nach ihm seinesgleichen nicht unter allen Königen Judas war, noch vor ihm gewesen. Nachdem Hiskia diese große religiöse Reform als Teil seiner Innenpolitik durchgeführt hatte, wandte er sich der Außenpolitik zu und schon bald kam hier die nächste Herausforderung. Die Assyrer hatten natürlich ein großes Interesse an dem Landstrich und an den Menschen. Genau, also wenn man so eine Karte sieht, dann kann man sehen, dass es quasi nur so einen relativ schmalen Landstrich gibt, also da, wo heute Israel ist. Auf der einen Seite Begrenzung durch das Mittelmeer und auf der anderen Seite Wüste. So dass, wenn man da irgendwo von Nord nach Süd wollte, man musste immer durch das Israel durch. Deswegen hatten so große Reiche wie die Assyrer oder die Babylonier da ein sehr großes Interesse daran, auch diesen Landstrich zu besitzen. Und so kam es, dass der aktuelle Assyrerkönig Sanherib mit einem riesigen Heer, vielen Streitwagen und unzählbarer Kavallerie herankam, um natürlich jetzt auch noch das Südreich einzunehmen. Ja, was, das hätte dann freie Fahrt bedeutet, ne, nach Ägypten weiter. Angesichts dieser riesigen Militärmaschinerie, die sich jetzt durch Israel wälzte und auf das Südreich, auf Juda zukam, mordend und brennend, alles einreißend, was sich in den Weg stellte, sank Hiskia und seinen Beratern natürlich der Mut. Was man von denen gehört hat, war keine gute Aussicht auf wir schaffen das. Was sie von Flüchtenden gehört hatten, die in Jerusalem Zuflucht gesucht hatten, klang nicht gut. Übertraf alle ihre Vorstellungen. Die Treffsicherheit von reitenden Bogenschützen war so enorm, da war Hiskia klar, da fehlt uns einfach militärisches Potenzial, um das aufzuhalten. Besonders imposant waren gewaltige Belagerungsmaschinen, Katapulte, mit denen sie Felsbrocken gegen die Stadtmauer schleuderten und diese dann zum Einsturz brachten. Während der Assyrerkönig Sanherib noch die jüdische Festung Lachisch südlich von Jerusalem, also die waren schon sozusagen südlich von Jerusalem, belagerte, sandte er einen Feldmarschall nach Jerusalem. Über Nacht stand ein riesiges Kriegsheer vor den Toren Jerusalems und König Hiskia wurde in einem offiziellen Brief aufgefordert, sich zu ergeben. Darin hieß es: Lass dich von deinem Gott, auf den du dich verlässt, nicht verführen, indem du sprichst, Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Siehe, du hast gehört, was die Könige von Assyrien allen Ländern getan, wie sie den Bann an ihnen vollstreckt haben, und du solltest errettet werden? Haben die Götter der Heiden auch die errettet, welche meine Väter vernichtet haben Und dann werden einige aufgezählt, Gosan, Haran, Rezep, die Kinder von Eden zu Thessala. Was sollte Hiskia mit dieser Post, mit diesem Brief anfangen? Aufgeben? Oder sich doch umgucken und sehen, ach, da ist ja noch südlich von uns, ist ja noch Ägypten, das ist ja auch so eine Weltmacht. Da könnte man ja auch vielleicht irgendwas mit denen anfangen. Ne? Die haben ja auch Militär und die könnten uns vielleicht beschützen. Was tun wir, wenn wir so eine schlechte Nachricht bekommen? Manchmal sind es noch Briefe von Behörden vielleicht zugestellt, wenn ein Knöllchen mal wieder reinflattert. Manchmal sind es auch E-Mails, die nicht ganz so schön und angenehm sind. Wie gehen wir mit schlechten Nachrichten um? Hiskia jedenfalls traf die richtige Entscheidung. Er ging nicht nach Ägypten. Er ging nicht in die Knie, sondern auf die Knie. Er ging in den Tempel und legte Gott am Altar diesen Brief hin, übergab Gott diesen Brief, diesen Drohbrief, diesen verhöhnenden Drohbrief und betete zu Gott. O Herr, du Gott Israels, der du über den Cherub-Engeln thronst, du allein bist Gott über Himmel, über alle Königreiche der Welt. Genau, Kantrisch, eins weiter. Himmel und Erde hast du geschaffen. Herr, erhöre mich. Sieh doch, wie schlimm es um uns steht. Höre, wie Sanherib, der assyrische König, dich, den lebendigen Gott, verhöhnt. Es ist wahr, Herr, die assyrische Könige haben die Länder all ihrer Feinde verwüstet. Sie haben deren Götter ins Feuer geworfen, denn es waren ja keine lebendigen Götter, sondern nur Figuren aus Holz und Stein von Menschen gemacht. Darum konnten die Assyrer sie verbrennen. Nun bitte ich dich, Herr, unser Gott, errette uns aus der Gewalt des assyrischen Königs. Alle Länder der Erde sollen erkennen, dass du allein Gott bist. Wie gesagt, einer von drei Texten, wo das steht in der Bibel, 2. Könige 19. Es scheint uns natürlich sehr naheliegend, in so einer Notsituation zu Gott zu kommen, sich an ihn zu wenden. Und es ist eigentlich auch sehr folgerichtig. Die Frage an uns ist nur, fällt uns das eben in schwierigen Situationen ein, wenn irgendwie eine unangenehme Post kommt oder uns eine andere schlechte Nachricht ereilt? Ist sofort der erste Gedanke, sich an Gott, an Jesus zu wenden? Oder gehen da vielleicht auch noch andere Gedanken durch den Kopf? Mit wem könnte ich mich verbünden? Wer könnte mir noch helfen, mit schwierigen Situationen umzugehen? Würde unser Glaube in so einer schwierigen Situation standhalten? Schwierigkeiten zwingen uns natürlich immer dazu, unseren Blick auf Gott zu richten und ihm zu vertrauen, anstatt auf uns selbst. Und ich glaube, das ist natürlich eine krasse und für uns vielleicht auch ein bisschen schwer nachzuvollziehende historische Situation, aber jeder von uns kennt das. Schwierigkeiten, die sich auch manchmal per Post ankündigen. Dinge, die auf uns zukommen, die wir nicht haben wollen, mit denen wir Mühe haben, wo wir schon ahnen, dass wir versagen werden, dass wir es nicht schaffen, dass wir es nicht hinbekommen. Und dann zu glauben, dass es diesen Gott gibt, der sich selbst dieser, vielleicht aus seiner Sicht mickrigen, aber für mich fast existenziellen Schwierigkeit anzunehmen, oder ob wir durch Jesus Christus eine persönliche Beziehung zu diesem Gott haben und durch Jesus in den Fokus von Gott automatisch bekommen, wenn wir diese Beziehung zu diesem Jesus haben und ihm ganz vertrauen. Wenn wir in Jesus verbunden sind, dann können wir auch mit unseren engsten Befürchtungen vor drohenden, schwierigen Situationen und Nöten und Sorgen aussprechen und und ihm abgeben. Damit ist die Situation noch lange nicht bereinigt und wir müssen trotzdem Angst haben, befürchten, dass es vielleicht noch schlimmer werden könnte. Aber hey, wenn ich es Jesus abgegeben habe, dann ist es doch bei dem besten und stärksten aller möglichen Helfer am besten aufgehoben. Gott kennt einen Weg, er weiß die Lösung und er hat die Macht und er ist auch mit uns und er hat das versprochen, mit und durch Jesus. In dieser für Hiskia und das Südreich, besonders Jerusalem, schwierigen Zeit, kommt noch eine weitere Bedrohung auf Hiskia zu. Und das erleben wir vielleicht auch, dass wir mit einer Sache noch so zu Gange sind, eine Baustelle, die noch offen ist, die noch zu klären ist, und dann kommt die nächste Mail und kündigt das nächste an. Ich hatte es, glaube ich, beim jungen Erwachsenenkreis gesagt, es gab eine Zeit in meinem, in unserem Leben, da hatte ich drei Baustellen, drei wirklich existenzielle, harte, schwierige Situationen. Da haben wir in Wiesbaden gewohnt. Und ich hatte Angst, zum Briefkasten zu gehen. Da kamen noch die meisten Nachrichten per Post, noch nicht so per Mail. Ich hatte echt Angst, dass dann die vierte schlechte Nachricht drin sein würde. Ich habe es trotzdem gemacht. Ne? Es ist mir schon klar, irgendwie ist es besser, ne, nachzugucken. Ich habe es rausgezögert. In dieser unruhigen Zeit kommt jetzt für Hiskia mit dieser reellen Bedrohung noch eine weitere auf ihn zu. Er wird krank. Ist oft so. Wenn eine Baustelle da ist, eine schwierige Situation, ne, dann sinkt auch unser Abwehrsystem, ne, und zack, kommt, ja, ne, es fängt mit einer harmlosen Erkältung an vielleicht und Hiskia musste das Bett hüten. Hofft aber, natürlich hoffen wir es alle, bald wieder aufstehen zu können und wichtigen Regierungsgeschäfte in dieser brisanten Zeit zu übernehmen. Doch Gott lässt ihm durch den Propheten Jesaja sagen, so spricht der Herr, regle noch die letzten Dinge, denn du bist unheilbar krank und wirst bald sterben. Boah. Hiskia, der sein ganzes Vertrauen auf Gott setzt, der in seinem Land Reformen umgesetzt hat, die Gott gefallen, bekommt so eine Nachricht von Jesaja, vom Propheten Gottes ausgerichtet. Das passt doch nicht zusammen. Wenn der jetzt stirbt, wer soll denn dann Jerusalem verteidigen? Das macht doch keinen Sinn in so einer Situation. Und es traf Hiskia wie ein Keulenschlag. Jetzt sollte er sterben, wo er doch alles getan hatte, den Namen Gottes im Volk wieder groß zu machen. Er verstand Gott nicht mehr. Er konnte ihn doch jetzt nicht durch so einen vorzeitigen Tod strafen wollen. Und Hiskia verzweifelte völlig an Gott, ging in eine Kammer, um die letzte verbliebene Äskulapschlange, die er heimlich versteckt hatte, rauszuholen. Nein, 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 das habe ich mir nur ausgedacht. Das wäre eine Möglichkeit. Aber nein, doch nicht Hiskia, wir vielleicht, hoffentlich auch nicht. Nein, in dieser Situation wandte sich Hiskia an den lebendigen Gott. Und es kommt ein weiteres Beispiel dafür, dass wir mit Gott reden können. Auch wenn das durch Jesaja, ne, so spricht der Herr, es war Gottes Absicht. Aber wir können mit Gott reden in jeder Situation. Wir können ihm unser Leid klagen. In dieser Situation wandte sich Hiskia an den lebendigen Gott. Inbrünstig sicherlich wie nie zuvor. Unter lautem Weinen betete er zu Gott und bat ihn, ihn doch noch einige Jahre und vielleicht gerade jetzt so wichtige Jahre leben zu lassen. Zwei große existenzbedrohende Nöte und Sorgen. Zwei aufrichtige Gebete an den lebendigen Gott. Gott erhört Gebete. Und er kann nicht nur die Geschicke von so einem Staatsmann vor 2700 Jahren ändern sondern auch bei uns eingreifen, weil er der gleiche ist, auch heute. Glaubst du das? Wirklich? Wie die Sache mit Hiskia, seiner lebensbedrohlichen Krankheit und Jerusalem weitergeht, erfahren wir nächste Woche. Nicht reingucken. Lest was anderes. Amen.